Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht. Aber wenn Sie mal darüber nachdenken, was sich in den letzten 5 Jahren wirklich in unserer digitalen Welt verändert hat, was fällt Ihnen da ein? Viele werden wohl unausweichlich an künstliche Intelligenz denken. Und ja, die KI ist schon allein als Gesprächsthema auf dem Vormarsch. Geht manchmal als solches, vielleicht sogar schon ein bisschen auf die Nerven, lässt sich dann aber einfach in vielen Bereichen schon nicht mehr wegdenken. Auch wenn die technischen Fortschritte bereits seit vielen Jahren Teil der digitalen Welt sind, so richtig diskutiert werden sie von der Gesellschaft dann eben erst in den vergangenen Monaten und Jahren. Aber was hat sich denn jetzt verändert? Warum ist das Thema jetzt so präsent?
Ich glaube, was sich jetzt die letzten oder die vergangenen Jahre besonders verändert hat, ist, dass wir einen starken Fokus auf die generativen Systeme bekommen haben.
Fakt ist, KI entwickelt sich in unterschiedlichen Bereichen unterschiedlich schnell, ist ein treibender Motor für Veränderung und wird in ihren jeweiligen Teilbereichen eine ganze Menge transformieren. Und welche Rolle spielt der Mensch in dieser Transformation?
Grundsätzlich steht das natürlich über allem, dass man menschenzentriert arbeitet und immer das Beste für den Menschen macht.
Aber wie gelingt das? Wir schauen auf die Veränderung durch KI, ganz allgemein und in einer ganz besonderen Branche. In dieser Folge von
Alles digital. Alles digital.
Und damit hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Alles Digital, dem Podcast der Finanzinformatik über digitale Innovation. In Zusammenarbeit mit dem Studio ZX, einem Unternehmen der Zeit Verlagsgruppe. Mein Name ist Jonas Ross und heute darf ich Sie zur letzten Folge unserer Jubiläumstrilogie einladen. In 3 Folgen haben wir das Thema Veränderung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Mit Trend- und Zukunftsforscher Tristan Horks haben wir in die Zukunft geblickt. Mit Professor Dr. Gerald Hüther haben wir angeschaut, wie unser Hirn mit Veränderung klarkommt. Und nun wollen wir uns noch mit einer weiteren großen Veränderung in der digitalen Welt beschäftigen. Und zwar mit der KI. Die Weiterentwicklung der künstlichen Intelligenz stellt wohl die größte Veränderung in der digitalen Welt der letzten Jahre dar. Unzählige Anwendungen, die wir täglich nutzen, Optimierungen von Suchmaschinen oder die Navigationssoftware beim Autofahren. Doch auch in einer ganz besonderen Branche gibt es massive Veränderungen. Und zwar im Recruiting. Schaut sich eine KI-verfügbare Bewerber an, so findet sie oftmals passende Personenprofile, die zuständige Menschen vielleicht niemals in Erwägung gezogen hätten. Und besonders interessant wird diese Veränderung für passive Bewerber. Was das ist oder wer das ist, das wird mir Annika von Mutius erklären. Sie ist Mitgründerin des HR-Startups Ampion und Expertin für künstliche Intelligenz. Zudem ist sie neues Vorstandsmitglied des KI-Bundesverbands. Sie ist eine selbsternannte KI-Optimistin. Und sie glaubt nicht, dass die Maschine in Zukunft Mitarbeitende komplett allein einstellen wird. Davon seien wir noch weit entfernt. Also, löst KI den Fachkräftemangel? Was sind passive BewerberInnen? Und was denkt eine KI-Expertin über die veränderte Wahrnehmung des Themas KI? Die Antworten gibt es jetzt. Liebe Annika, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen bei Alles Digital.
Danke, dass ich da sein darf, Jonas.
Wir haben ja jetzt unsere Jubiläumsfolge gerade. Also das heißt, wir machen eine Jubiläumstrilogie. Wir hatten 2 Folgen schon aufgenommen zum Thema Veränderung. Und ich glaube, kein Bereich in den letzten Jahren steht so sehr für Veränderung wie der ganze Bereich KI. Und jetzt kann man ja fast sagen, das, was du machst, ist ein sehr spezieller Teilbereich, wo KI eine große Rolle spielt. Vielleicht, weil das, glaube ich, auch nicht für jeden verständlich ist, macht es Sinn, wenn du zum Anfang einmal vorstellst, wer bist du eigentlich und was machst du eigentlich? Weil ich weiß es, aber viele Hörerinnen und Hörer wissen es vielleicht gar nicht.
Ja, gerne. Ich bin eine der Mitgründerinnen von Ampion. Wir haben das jetzt vor etwa 2,5 Jahren gegründet und in meinem Hintergrund, und ich glaube, das ist ja auch ein großes Thema, über das wir jetzt heute sprechen wollen, also künstliche Intelligenz, der vielfältige Einsatz der noch relativ neuen Technologie, darauf komme ich auch gleich, ist natürlich ein ganz breites, spannendes Feld, mit dem ich mich jetzt allerdings schon einige Zeit beschäftige, also tatsächlich gar nicht so neu. Ich habe ursprünglich einen mathematischen Hintergrund, durfte damals 2017 in meinem ersten Job dann auch parallel zur Promotion diese sehr mathematischen Modelle der Promotion mit Daten trainieren. Und das war auch das allererste Mal, dass ich überhaupt mit KI-Systemen, damals mit Predictive-Systemen in Verbindung und in Berührung kam, also tatsächlich auch in die Anwendung, in die Entwicklung kam. Und das ist so das erste Mal, dass ich mich an KI-Systeme für mich persönlich erinnern kann, zeigt aber auch, es ist alles gar nicht so wahnsinnig neu. Es ist allerdings trotzdem nicht deshalb weniger transformierend. Und das ist ein Thema, über das ich natürlich wahnsinnig gerne spreche, und ich freue mich darauf. Und genau, und da bin ich jetzt gelandet. Wir haben jetzt vor 2,5 Jahren Ampion gegründet. Was wir tun ist, wir nutzen auch da KI-Systeme, um im Prinzip ein klassisches Headhunting-Erlebnis, was man ja wahnsinnig performativ aus der Executive Search kennt, für den Massenmarkt zugänglich zu machen. Das heißt, wir quantifizieren Werte, Unternehmenskultur, Persönlichkeitselemente, aber natürlich auch Skills und Erfahrungswerte und machen damit eine möglichst individuelle Jobsuche für den ganzen Massenmarkt zugänglich, wie man das jetzt erfahrungsgemäß von Jobportalen kennt.
Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr speziell. Vielleicht mal ganz kurz, bevor du noch genauer erklärst, wie es auch zu der Gründung kam, weil du sagst, du hast dich jetzt schon eine ganze Weile damit beschäftigt. Wenn man mal ein bisschen in die Tiefe geht und das Thema KI sich mal betrachtet, sich mal sozusagen auch über einen längeren Zeitraum anschaut, dann fällt auf, genau wie du sagst, so neu ist das Thema gar nicht. Also es ist eigentlich schon teilweise, erst kürzlich ist mir im Bereich Sounddesign aufgefallen, es gibt schon Systeme, die in den 80er, 90ern entwickelt wurden, die sozusagen schon die ersten Ideen auffassen von dem, was wir jetzt als KI bezeichnen würden. Finde ich ganz interessant, weil auch das spielt ja beim Thema Veränderung und KI mit rein. Warum glaubst du, ist es so, dass wir so anders auf einmal über KI sprechen? Also es ist ja schon so lange da. Was hat sozusagen diese Veränderung hervorgerufen, dass wir auf einmal alle anders darüber reden, dass es so präsent ist?
Also tatsächlich, du hast recht. Ich glaube, die Ursprünge von KI-Systemen liegen schon in den 60er Jahren. Das heißt, es ist wirklich eine lange Historie. Und ich denke immer, wenn ich über KI spreche und auch darüber nachdenke, für mich ist das immer wahnsinnig eng verknüpft mit Statistik. Ja, am Ende sind es Algorithmen, einfache Wenn-Dann-Befehle, die aneinander gekettet sind und die letzten Endes, natürlich können es auch komplexere mathematische Gleichungen sein, ich will es jetzt auch nicht zu sehr simplifizieren, aber nichtsdestotrotz, es sind Algorithmen, die aneinander gekettet sind und die am Ende einen bestimmten Output generieren. Und ich glaube, ich hatte verschiedene Definitionen von KI gehört. Ich glaube, die EU sagte mal, es ist das Imitieren menschlichen Handelns, ja, das Imitieren menschlicher Kreativität zum Beispiel. Ich finde immer, es ist sehr schön zu sagen, dass es ein Output ist, der das für das menschliche Gehirn als komplex wahrgenommen wird. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Definition, dass man auf diese Art und Weise zeigt, es ist eben nicht nur ein einfacher Wenn-Dann-Befehl, wie man das aus einem Excel-Sheet kennt, sondern es wird eben doch komplexer als das. Und ich glaube, was sich jetzt die letzten oder die vergangenen Jahre besonders verändert hat, ist, dass wir einen starken Fokus auf die generativen Systeme bekommen haben. Also es geht von der Klassifizierung von Daten hin zu dem Generieren richtigen Outputs. Und das ist schon ein Unterschied, weil das macht natürlich auch den Anwenderkreis deutlich größer. Ja, also so wie wir das jetzt zum Beispiel mit ChatGPT kennen, dass wir auf einmal einen viel größeren Anwenderkreis haben. Und wenn man das auch nochmal ein bisschen versteht, kann man sich das so vorstellen, Klassifizieren von Daten war, was bisher KI-Systeme konnten, war also beispielsweise, man würde zeigen oder ein KI-System würde lernen, dass ein Mensch auf einer Aufnahme wie ein Mensch aussieht. Ja, dann kann man das System trainieren. Es wird immer besser darin, den Mensch zu erkennen. Allerdings wird es nie in der Lage sein, etwas anderes als den Menschen zu erkennen. Und plötzlich sind diese generativen Systeme in der Lage, auch Zusammenhänge zu analysieren und Zusammenhänge zu verstehen, also auch gegeneinander abzuwägen zum Beispiel. Und das sind ja ganz neue Fähigkeiten, die diese Systeme haben. Und ich glaube, das hat die Menschen insofern natürlich beschäftigt, als dass das abzuwägende Ergebnisse darstellt. Auf der anderen Seite ist es aber auch ganz einfach diese direkte Interaktion mit den Systemen. Das heißt, dass man auf einmal in der Lage sein kann, diese Systeme direkt anzuwenden und auch direkt zu sehen, was eigentlich passiert. Und ich glaube, das hat es verändert.
Ja, man muss ja auch immer unterscheiden zwischen sozusagen den Anwendungsbereich oder wie die KI funktioniert. Also es ist ja mal, geht es um Automation, mal geht es eben um dieses Deep Learning Modell, dass man in diese Datensätze, also die Verwendung der Daten, in die gespeist werden, ist ja immer eine andere. Da können wir bestimmt später nochmal drauf zurückkommen. Mich würde interessieren, wie es dann vor 2 Jahren, hattest du gesagt, zu der Gründung kam von Ampion in dem Bereich, in dem du jetzt unterwegs bist.
Tatsächlich, ich habe diese sehr mathematische Promotion gemacht. Also tatsächlich, das waren Individualisierungsmodelle. Damals war das in meinem Job im Silicon Valley. Das war ein Job, bei dem ich in einem pharmazeutischen Unternehmen arbeitete, das individualisierte Medizin herstellte. Und damals bauten wir Individualisierungsmodelle, die in der Lage waren, den Markt zu analysieren. Also zu sagen, wo liegt denn der optimale Personalisierungsgrad unter Einbeziehung von zum Beispiel regulativen Kosten? Ja, so kann man dann optimal herstellen und so weiter und so fort. Und als ich dann zum Ende meiner Promotionszeit meine Mitgründerin kennenlernte, Larissa, die promovierte damals zu Unternehmenskultur, ganz besonders im Mittelstand. Denn das ist natürlich ein großes Thema. Die mittelständischen Firmen haben ja oft jetzt nicht, die können ja oftmals nicht irgendwie durch einen guten Standort punkten oder auch nicht durch das sexy Produkt, was sie vielleicht haben. Ja, oftmals ist das ja alles sehr traditionell, das ist auch ganz, ganz toll. Aber die können sich ganz oft durch diese Themen Unternehmenskultur differenzieren. Und das sind ja gerade Themen, die sich auch für Bewerber wahnsinnig relevant sind in der Auswahl des richtigen Jobs. Und sie hatte damals wahnsinnig viele Daten dazu gesammelt. Das war für uns ein sehr spannendes Thema. Und wir dachten, wie wäre es denn, wenn wir jetzt diese Individualisierungsmodelle mal mit diesen Daten trainieren und schauen, wie passt das denn in Recruiting-Prozesse rein? Denn wir sahen, als wir dann gerade mit dem Mittelstand sprachen, es gibt wahnsinnig viele gute Unternehmen, die eine tolle Kultur leben, die das hervorragend machen, aber sehr, sehr wenig zu externen Recruiting-Zwecken einsetzen. Und so starteten wir diese Idee. Damals war das dann tatsächlich fokussiert auf Unternehmenskultur. Wir nutzten also kulturelle Elemente des Unternehmens, um überhaupt erst auch gerade auf dem passiven Bewerbermarkt diese Systeme zu trainieren und dann zu schauen, wie finde ich denn die richtigen Kandidaten, die dazu passen, dann entsprechend vorzuqualifizieren. Und das war der Beginn. Und dann sahen wir aber auch, ja, also um dich jetzt auch so ein bisschen auf die unternehmerische Reise mitzunehmen, nur Kultur macht's jetzt auch nicht. Ja, es gibt einfach total viele Jobs, da braucht man Arbeitserfahrung, da braucht man eine bestimmte Ausbildung und so weiter und so fort. Und dann sahen wir natürlich auch schnell, als dann auch große Kunden kamen, es gibt verschiedene Standorte, es gibt verschiedene Hierarchieebenen, es gibt sogar internationale Gesellschaften, was ja offensichtlich ist, aber da unterscheiden sich natürlich unterschiedliche Elemente. Und so fügten wir Persönlichkeitselemente hinzu, wir fügten Skills hinzu, wir fügten Abschlüsse hinzu, Arbeitserfahrung. Und so entstand dann Schritt für Schritt im Prinzip, wie wir das dann nannten, ein automatisiertes Headhunting-System, das allerdings im Wording jetzt nicht in die Richtung führen soll, dass man sagt, das ist jetzt ein Headhunter, denn wir bedienen eigentlich gerade den Markt, der unter dem klassischen Headhunter liegt, also wie man klassischerweise Jobbörsen einsetzen würde. Da sind wir im Wettbewerb und das ist natürlich ein total spannender, großer Markt.
Nur zur Erklärung, ein passiver Bewerber ist einer, der sozusagen nicht auf der Jobsuche ist, aber perfekt zu einem Unternehmen passen würde, dass man ihn abwerben könnte.
Gut, dass du das Thema ansprichst, denn das ist ein unfassbar spannender Punkt, denn ich sage kürzlich jetzt noch mal eine Studie, 4 aus 5 Arbeitnehmern denken über einen Jobwechsel nach aktuell. Ja. Und das ist ja ein riesengroßer Markt und das ist ja, also auf der einen Seite ist das natürlich total dramatisch, weil man fragt sich dann als Arbeitgeber, oh je, sind dann bald alle weg. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine riesengroße Chance für all jene Bewerber, die wissen, worauf es den Bewerbern ankommt, für all jene Unternehmen, die wissen, worauf es den Bewerbern ankommt, weil ja nämlich genau diese große Menge an passiven Bewerbern auch verfügbar ist, wenn man sie denn dann richtig erreicht. Und dafür muss man wissen, welche Themen interessieren denn die Menschen und wie kann ich das denn einsetzen auf den richtigen Kanälen, um die Menschen dann auch anzusprechen und für mich zu gewinnen.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Ich finde gerade passiver Bewerber, also sozusagen eine passiv-aktive Sache ist es ja eigentlich, sich zu bewerben, ist ja ein schöner Begriff, weil viele Leute im Zweifel gar nicht wissen oder nicht automatisch in Verbindung gesetzt werden mit einem potenziellen Job oder mit einem Unternehmen. Und da setzt ihr ja im Zweifel an. Also ganz ketzerisch gefragt sozusagen, wie verändert ihr denn jetzt das Recruiting?
Im Prinzip, das ist schön gesagt, ich glaube, so habe ich es noch nie gesagt, aber es ist tatsächlich so, wir verwandeln diese passiven Bewerber dann in aktive Bewerber. Wir starten ein bisschen anders, als das für üblich mit einem Recruiting-Tool funktioniert. Wir starten immer mit einer Kulturanalyse, denn wir müssen ja eine Matching-Basis finden. Also wenn wir jetzt mit einem Unternehmen zusammenarbeiten, starten wir im ersten Schritt damit, die Kulturdaten zu erheben. Dadurch, dass wir eben unterschiedliche KI-Systeme, in dem Falle Predictive-Systeme in diesem Bereich einsetzen, ist es nicht erforderlich, dass wahnsinnig viele Fragen beantwortet werden. Das heißt, wir brauchen je nach Unternehmensgröße ungefähr 10% der Mitarbeiter, 5 bis 10 sogar nur, die Fragen beantworten. Das dauert so 5 bis 7 Minuten. Auf Basis dessen entsteht ein Kulturbild, das ist auch mit einer ausführlichen Analyse, dass das Unternehmen natürlich bekommt, regelmäßig wiederholen kann. Parallel dazu bekommen wir die Stellenausschreibungen vom Unternehmen. Die können die natürlich auch selbstständig im Tool hochladen. Und dann geht's los und wir können in das Matching starten und suchen dann natürlich die entsprechenden Kandidaten auf den entsprechenden Profilen. Für uns ist daran sehr, sehr wichtig, dass wir Profile vermitteln, zu denen wir gute Datenpunkte haben. Also es geht ja am Ende alles um Korrelation, da sind wir auch wieder bei der Statistik, bei KI. Es geht darum zu verstehen, welches Profil wird hier gerade von welchem Unternehmen gesucht und wo kann ich das finden? Also ich mache ein Beispiel. Wir haben eine sehr enge Korrelation von Vertriebsmitarbeitern in Berlin mit Union Berlin-Fans, also dem Fußballverein.
Ah ja.
Ja? Und das ist ja total wichtig zu wissen, um dann auch zu verstehen, okay, dieses eine Profil auf dem bestimmten Senioritätsgrad wird gerade in einem bestimmten Unternehmen in Berlin gesucht. Deshalb werde ich diese Persönlichkeitselemente, diese persönlichen Präferenzen nutzen, um diesen Kandidat auch zu finden. Und so kann man natürlich deutlich besser die richtigen Kandidaten auf dem passiven Bewerbermarkt erreichen, entsprechend vorqualifizieren und vorqualifiziert dann an das Unternehmen weitergeben.
Interessant. Ich finde es vor allem interessant, dass ihr so tief drinsteckt offensichtlich, dass du gerade sagtest, dass es natürlich ein total interessanter Zusammenhang zwischen Union Berlin und dem Bewerberprofil. Ich denke, ja, stimmt. Also ja. Bestimmt ist das so, aber wahrscheinlich ja. Eher, wenn man eure Auswertung kennt. Also
klar.
Auf den ersten Blick würde ich sagen, ja, so what? Also das ist ja völlig wurscht, ob der jetzt HSV oder Union Berlin-Fan ist oder ob der gar kein Fußball-Fan ist.
Ganz aber genau. Das und das ist ja auch ein bisschen das, was bisher immer der Fall war in den Märkten. Also man nannte das unter Recruitern so ein bisschen Post and Pray. Also im Prinzip auf ein großes Stellenportal alles zu schieben und einfach zu hoffen, da kommt schon was zurück. Und das klappte auch in der Vergangenheit gut, weil wir hatten ja einen ganz anderen Arbeitsmarkt. Also wir hatten ja einen Arbeitgebermarkt, in dem der Arbeitgeber gewissermaßen auch aussuchen konnte. Was aber nichtsdestotrotz auch dazu führte, dass auch große Bewerbungsmengen auf die Recruiter zukamen, was dann auch wiederum schwierig in der Vorqualifizierung und in der Vorauswahl ist. Aber dieser Markt, der dreht sich natürlich. Das wissen wir alle. Wir wissen, wie die Prognosen für die nächsten Jahre sind. Wir brauchen im Prinzip eine Nettozuwanderung von 400.000 Menschen, um das Gap bis 2050 zu schließen. Also wir haben ja einen wahnsinnigen Fachkräftemangel und der wird natürlich immer nur stärker. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass die Menschen auch auf den richtigen Positionen sitzen, dass die Ressourcen richtig verteilt sind. Und da können natürlich auch wieder KI-Systeme entsprechend helfen.
Du sagtest jetzt gerade, dass sozusagen die Unternehmenskultur gematcht wird auf eine Art mit dem Profil der passiven BewerberInnen. Woher bekommt ihr diese Daten? Also worauf basiert sozusagen euer Wissen? Womit arbeitet die KI? Ganz doof gefragt.
Wir hatten, hatten wir den großen Vorteil, dass wir natürlich schon einige Daten aus den Promotionen mitbringen konnten. Das war für uns, glaube ich, ein bisschen Wettbewerbsvorteil.
Ja.
Aber das bedeutet natürlich nicht, dass man sich darauf ausruhen kann. Wir trainieren die Systeme tagtäglich im Prinzip. Ja, also wir sammeln ja jeden Tag Daten über unseren Bewerberpool, über natürlich auch andere. Man kann ja auch anonymisierte Datenpools mit hinzuziehen. Wir sehen allerdings auch immer, umso mehr wir aus unseren eigenen Daten schöpfen, desto präziser ist das Matching. Und das liegt daran, dass wir natürlich unsere eigene Methodik einsetzen, die sehr konkret diese unterschiedlichen Kulturelemente analysieren kann, entsprechend auch wieder die unterschiedlichen Kulturtypen zuordnen kann. Deswegen umso mehr Daten von uns selbst dazu genutzt werden, die wir auch selbst als eigenen Input bekommen, desto besser ist am Ende auch das Matching und desto besser, und am Ende darum geht es ja, es geht ja um die Nutzbarmachung von KI-Systemen, also darum, dass das am Ende auch einen ökonomischen Mehrwert hat, denn wir können ja alle in Schönheit sterben, wenn am Ende die, wenn das nichts bringt, dann müssen wir auch nicht irgendwie die neuen Technologien hier hochjubeln. Also am Ende geht es um Effizienzgewinne oder um Kostenersparnis oder darum, dass man in der Lage ist, qualitativ bessere Ergebnisse zu liefern. Und das muss man auch einfach mal pragmatisch sagen. Deswegen, es ist für uns auch ein ganz großes Anliegen, diese Messbarkeit hinzukriegen. Da haben wir jetzt kürzlich erst nochmal eine gute Publikation im Harvard Business Manager dazu geschrieben, in der wir auch ganz konkret auf die Effizienzgewinne eingehen, die aufgrund von kultureller Selektion und auch der Vorqualifizierung entsprechend entstehen können. Und das ist natürlich cool, wenn man dann auch sehen kann, ey, Technologie ist nicht nur fancy und klingt gut, sondern es kann auch wirklich einen ökonomischen Mehrwert hinkriegen.
Total. Du beschreibst jetzt ja sozusagen genau dann nicht nur, wie ihr den Recruiting-Markt verändert potenziell, sondern auch, welchen Beitrag dann die KI dazu leistet. Was ist das denn für eine Veränderung? Also wo greift die KI ein und wo prägt sie dann die größte Veränderung sozusagen in dem, was ihr macht?
Also am einfachsten kann man sich es, glaube ich, so vorstellen, ein klassisches Headhunting-Interview oder ein klassisches Interview, wie das sicher jeder von uns kennt, hat mathematisch gesehen mehr als 100 Millionen Interaktionsmöglichkeiten. Mit KI-basierten Technologien ist man in der Lage, das auf ein Minimum zu reduzieren. Das bedeutet unter vollständiger Reduktion der Fragen, denn man möchte die Menschen, gerade jetzt auch die Bewerber, ja nicht mit mehr Fragen nerven, als sie beantworten möchten. Das ist ja auch dann wieder ein Conversion-Thema, wenn wir jetzt auch wieder auf die Kosteneffizienz eingehen. Das heißt, man kann es auf so 8 bis 12 Fragen reduzieren, also eine Komplexitätsreduktion. Übrigens, ich glaube, eines der größten Stärken, die KI kann, auf die wesentlichen Möglichkeiten zu reduzieren. Gleichzeitig aber auch in der Lage zu sein, zu individualisieren. Und da kommen natürlich generative Systeme zum Einsatz, also individuelle Sprache zu nutzen. Ja, also vielleicht möchtest du anders angesprochen werden als ich und der Dritte wiederum anders. Das heißt, auch da eine möglichst vollständige Individualisierung hinzukriegen, weil wir natürlich auch sehen, dass umso individueller und umso passender die Ansprache ist, umso passender die Fragen sind, die man stellt, desto lieber beantwortet auch der Kandidat die entsprechenden Fragen. Und das aber alles, und das runde ich jetzt einmal ab, trotzdem noch so hinzukriegen, dass man die richtigen Parameter misst und am Ende auch noch ein gutes Matching hinkriegt. Ich glaube, das ist die große Chance, die man darunter hat. Und die da wirken dann unterschiedliche Systeme zusammen. Also wie gesagt, Predictive-Systeme, generative Systeme. Und am Ende machen die ein funktionales Produkt. Allerdings, man darf sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass da irgendwie das eine KI-System drüber fliegt. Ja, also klassische Engineering-Arbeit funktioniert auch so, dass man verschiedene Sachen ausprobiert und schaut, was ist da immer die effektivste und beste Lösung. Aber es sind unterschiedliche Systeme, die zusammenwirken und am Ende ein funktionales Produkt machen.
Was mir dabei aber in den Sinn kommt, ist, und das ist vielleicht ein bisschen ketzerisch gefragt, aber eine Komponente, die KI ja nicht kann, und du hattest das gerade perfekt ausgeführt, was sie perfekt kann, ist datenbasiert, faktenbasiert, keine Entscheidung treffen, aber eine Entscheidung vorschlagen. Letztlich zu sagen, 1-0, das trifft zu, das trifft nicht zu. Gerade durch den Fachkräftemangel, gerade durch diesen demografischen Wandel ist es ja so, dass es häufig auch Quereinstieg geben wird in der Zukunft, dass Menschen von dem einen Bereich in den nächsten Bereich wechseln. Und wenn ich überlege, wie viele verschiedene Branchen es gibt und wie viele verschiedene Anforderungen die an BewerberInnen stellen oder auch auf verschiedenen Positionen, wie oft sie mit Menschen interagieren, wie wenig sie mit Menschen interagieren. Also das sind ja ganz viele Faktoren, die KI 1-0-mäßig ausschließen kann. Aber es soll ja vorkommen und ehrlich gesagt wahrscheinlich gerade bei Quereinsteigern nicht besonders selten, dass oft in der Theorie die Person perfekt auf einen Job passt, in der Praxis aber man sagen muss, das wird nicht funktionieren, weil XYZ oder andersrum. Die Person ist auf dem Papier eigentlich vielleicht gar nicht so perfekt geeignet für den Job, präsentiert sich dann aber auf einer menschlichen Ebene so wahnsinnig gut, weil sie wahnsinnig gut ist im Umgang mit Menschen, weil sie wahnsinnig gut verkaufen kann, weil sie eine unglaublich gute Auffassungsgabe hat und Dinge gut begreifen kann. Der Lebenslauf gibt das aber eigentlich gar nicht her. Und da frage ich mich, wie kann man auf solche Möglichkeiten reagieren? Also ist die KI, ganz ketzerisch gefragt, nicht eigentlich darauf trainiert zu sagen, wir gucken nur auf das, was auf dem Papier und was vielleicht auch der Bewerber von sich selbst behauptet, wird am Ende gematcht mit dem, was die Unternehmen suchen?
Also, das ist eine schöne Frage. Da muss ich kurz, also wahrscheinlich ein bisschen ausholen. Also, gerne. Das ist natürlich korrekt, weil ich hatte letztens ein gutes Gespräch darüber, da ging es darum, wie man denn als Bewerber eigentlich die KI manipulieren kann, um bessere Chancen zu haben. Das fand ich irgendwie klasse.
Guter Punkt,
ja, total. Ist ja auch schlau. Also ich meine, das ist ja auch, muss man ja auch wertschätzen, wenn jemand das hinkriegt. Und das ist ja oft mit ganz einfachen Elementen möglich. Ja? Also das klingt immer alles so komplex, aber KI-Systeme können zum Beispiel manche Schriftarten besser auslesen als andere. Ja, also da fängt das schon an beim Lebenslauf, dass man einfache Schriftarten wählt. Und natürlich hast du total recht. Also KI-Systeme werden immer auch zum Beispiel verschiedene Lebenslauflücken werden sie natürlich bestrafen. Logisch, ja. Also da gebe ich dir absolut recht. Das andere ist aber, und ich glaube, da müssen wir jetzt ein bisschen den Fokus drauf legen, dass natürlich, und da argumentiere ich jetzt auch wieder mit der Architektur von so einem KI-System, diesem Feature-Design und so weiter, dass du natürlich dadurch in der Lage bist, auch ganz andere Elemente als den klassischen Lebenslauf einzubringen. Nämlich Persönlichkeitselemente, sowas wie wir machen in der Unternehmenskultur und solche Elemente, mit denen ja auch wieder Korrelationen vorliegen. Ich rede, es tut mir leid, dass ich mal über Korrelationen spreche, aber letzten Endes, ja, wenn du ein bestimmtes Kulturprofil hast und siehst, das hat eine bestimmte Korrelation wieder mit Zielerreichung, wenn die Person dann wieder eingestellt ist, dann kannst du ja auch am Ende wieder sehen, also als Toolanbieter, ich spreche jetzt nicht von den Unternehmen, das müssen die natürlich nicht selbst machen, dann kannst du natürlich auch da wieder sehen, welche Elemente sind denn besonders performativ hinten raus oder in welche Kultur passen sie denn besonders gut rein. Deswegen ist, auch um auf deine Frage zurückzukommen, du bist natürlich durch diese Systeme in der Lage, auf einmal besonders viele Elemente zu berücksichtigen, die vielleicht nicht nur auf einem klassischen Lebenslauf stehen, sondern die ganz persönliche Elemente sind, die man sonst überhaupt nicht berücksichtigen könnte. Und das führt wiederum dazu, dass wir ganz, oder ich würde sagen, es sind nicht jetzt wahnsinnig viele, ich würde sagen, es sind im Prozentsatz 30% unserer Kunden, die auch unser sogenanntes, wir haben das mal am Anfang Initiativbewerbungstool genannt, in dem die Skills völlig irrelevant sind. Also in denen du tatsächlich nur über diese weichen Faktoren selbst deine Tests machst und nur basierend auf diesen weichen Persönlichkeitselementen, weichen Kulturelementen dann einem Arbeitgeber zugeordnet wirst. Und das ist natürlich insofern cool, als dass du genau auf diese Quereinsteiger gehen kannst. Ne? Dass du sagen kannst, im Prinzip, ich schaue mir jetzt mal an, ich will eigentlich einen neuen Job, ich kann bestimmte Sachen, andere kann ich vielleicht nicht, aber vor allen Dingen möchte ich zu einem Unternehmen, das zu mir passt. Es gibt ja auch tolle Unternehmen, die schon ganz wunderbare Fortbildungsmöglichkeiten haben und sich sehr für diesen Quereinstieg öffnen. Das ist ja auch eine Sache, die dieses ganze Thema Upskilling, welche Skills braucht es eigentlich in einem Arbeitsmarkt der Zukunft? Das sind ja Themen, die jetzt in aller Munde sind. Und auch darin wieder kann man wieder die Architektur von KI-Systemen nutzen, um entsprechend die Menschen vielleicht in die richtigen Positionen zu befördern. Und das betrifft natürlich zum einen Quereinstieg, zum anderen aber auch, und ich glaube, das ist ein Thema, das dürfen wir gar nicht vergessen, Zuwanderung, Erwerbseinwanderung. Das ist, ja, wir wissen alle, wir brauchen Erwerbszuwanderung. Allerdings ist es da ja gerade ganz oft schwierig. Ja, da fängt es ja schon bei sprachlichen Hürden an, ja, sprachlichen Barrieren. Welche Skills braucht es denn eigentlich? Welche Abschlüsse sind anerkannt, welche nicht? Das ist ja bürokratisch auch wieder komplex. Aber auch da kann man wieder entsprechend differenzieren und kann sehen, okay, vielleicht sind da auch wieder weiche Faktoren relevanter, weil bestimmte Skills weniger relevant werden und so weiter und so fort.
Was ich total interessant finde, ist, wir hatten das ja am Anfang einmal besprochen, dass es sehr viele Systeme schon gibt oder die es in der Vergangenheit gibt, und das, glaube ich, ist auch so ein bisschen so ein Marketing-Ding ist von vielen Unternehmen, Dinge, die eigentlich schon seit Jahren integriert sind, im technischen Prozess einfach mit KI jetzt zu labeln und zu sagen, wir nutzen KI. Aber es gibt natürlich sozusagen KI-Systeme, und du beschreibst ja perfekt, wo die Grenze liegt zwischen dem, was es ohnehin schon gab und dem, was sich jetzt vielleicht neu entwickelt. Und ich frage mich so ein bisschen, stellt das nicht gerade im Recruiting-Prozess auch Unternehmen und auch euch als Dienstleister oder als Tool-Anbieter letztlich vor ethische Probleme? Also, dass man sagen kann, wenn die KI eine bestimmte Information als richtig befindet und man damit über einen bestimmten Zeitraum fährt, gut fährt, dann ist doch immer die Frage, muss es nicht noch irgendeine ethische Abwägung geben, also von Menschenseite zu sagen, ja, das stimmt, das ist die richtige Sache. Es ist nicht nur auf Zahlen, auf Korrelation basierend die richtige Entscheidung, sondern es ist auch eine die ethisch richtige Entscheidung. Also gibt es sozusagen für euch Dinge, wo ihr sagt, so sorgen wir dafür, dass KI fair und ethisch in diesem Recruiting-Prozess eingreift?
Ja, das ist eine schöne Frage, denn ich bin natürlich, also ich bin natürlich eine totale KI-Optimistin, aber letzten Endes müssen wir unbedingt sicherstellen, dass wir seriöse und diskriminierungsfreie KI-Systeme haben als gesamte Gesellschaft. Da hat der AI-Act jetzt ja auch in Teilen etwas sehr, sehr Gutes bewirkt, in Teilen etwas Bürokratisches bewirkt. Also ich glaube, auch das kann man diskutieren. Aber grundsätzlich steht das natürlich über allem, dass man menschenzentriert arbeitet und immer das Beste für den Menschen macht, gerade mit KI-Systemen. Und um diese Frage jetzt also ein bisschen differenzierter zu beantworten. Also klar, du hast recht. KI-Systeme werden immer datenbasierte Entscheidungen treffen. Das heißt, wenn der Mensch diskriminiert und die KI lernt das so, dann wird das KI-System auch diskriminieren. Und übrigens, da ganz wichtig, man darf Diskriminierung nicht von KI-Systemen fernhalten. Man muss den KI-Systemen Diskriminierung zeigen, damit die Systeme die auch erkennen können. Ja, sonst lernen die das ja
Punkt.
Nicht. Ja, logisch, ja. Ne? Sonst ist das
total
ja
interessanter Punkt.
Sonst kann es das nicht verstehen und nicht lernen. Trotzdem auch da wieder meine Argumentation aus der Architektur. Ich als Mensch, wenn ich jetzt entscheide oder wenn ich jetzt ein Vorstellungsgespräch habe und mir sitzt jemand gegenüber und ich mag irgendwie die Farbe des Pullovers nicht, dann würde ich vielleicht unterbewusst diskriminieren, würde sagen, oh, der sieht ja fürchterlich aus, den möchte ich jetzt nicht einstellen oder ich weiß nicht, was ich denken würde, ja. Und das passiert natürlich KI-Systemen nicht. Ja, die sind im Zweifel, wirken die ja der realen Diskriminierung durch den Menschen entgegen. Aber es kann natürlich trotzdem sein, dass gewisse Elemente eine Bias auslösen. Und das ist dann ethisch nicht korrekt. Das könnte zum Beispiel sein, um das auch mal ein bisschen zu veranschaulichen, wir denken wieder im Feature-Design, in der Architektur. Es könnte sowas im Recruiting sein wie das Alter, das Geschlecht und so weiter. Das Coole an der Sache ist aber, dass man bei KI-Systemen in der Lage ist, wenn man sieht, wir haben hier eine Bias und eine Diskriminierung, dann können wir dieses Feature-Design, dann können wir dieses einzelne Feature entfernen, was diskriminiert. Das heißt, man nimmt es einfach raus und Haken dran und diese Diskriminierung ist nicht mehr da. Das geht ja gar nicht beim Menschen. Das geht bis zu einem gewissen Grad, denn ich möchte da jetzt auch gerne selbstkritisch sein, weil man muss ja auch alles kritisch betrachten, auch die KI-Systeme. Denn das funktioniert bei diesen direkten Einflüssen, diesen direkten Biases. Es wird allerdings komplizierter bei indirekten Biases. Sowas zum Beispiel, wie ich mache ein Beispiel, Arbeitszeit, also nicht Arbeitszeit, sondern Betriebszugehörigkeit, ja, wie sagt man dazu, Arbeitsjahre, Arbeitserfahrung, das Wort. Arbeitserfahrung. Okay. Das wäre so eine klassische indirekte Bias, ja, weil im Prinzip ist ja Arbeitserfahrung ein faires Element, aber es ist natürlich insofern schwierig, als dass Frauen in der Regel weniger haben, weil sie Babys bekommen, in der Regel eher rausgehen und so weiter und so fort. Das heißt, es diskriminiert indirekt. Und dann wird es natürlich komplexer, denn dann kennen wir Statistik. Ja, wir können natürlich alle Biases und indirekten Biases aus dem System entfernen, aus der Architektur entfernen. Aber wie man das dann auch weiß, dann wird das Ergebnis auch schlechter. Ja, also auch dafür gibt es Lösungen wie Validierungsdatensets, aber da wird es komplexer. Also insofern, das möchte ich einfach nur auch ganz fairerweise sagen. Man kann KI nicht objektiv gestalten, aber man kann sie aus meiner Sicht objektiver als der Mensch gestalten. Aber es hat natürlich alles seine Limitierungen. Und vielleicht, um das nochmal ein bisschen abzurunden, also man ist sicher in der Lage, ein erstaunlich objektives Bild zu schaffen. Ich glaube allerdings, die größte Hürde ist, weil du ja auch eben davon sprachst, soll denn die KI wirklich Entscheidungen treffen oder ja, ist das denn überhaupt ethisch vertretbar? Ich glaube, die größte Herausforderung als Führungskraft ist eigentlich, dass man klassische Confirmation Bias, dass man die Systeme als Entscheidungsgrundlage einsetzt.
Ja.
Nicht etwa, um die eigene Meinung zu bestätigen und zu validieren oder zu verifizieren. Das passiert ja ganz oft, ne? Man nutzt eigentlich Daten nur, um die eigene Meinung überhaupt nochmal zu verifizieren. Ja. Es sollte aber anders sein. Man sollte genau das als Entscheidungsbasis nehmen. Man sollte unvoreingenommen in der Entscheidungsbasis von einem KI-System geben, weil das ist ja das, was diese KI so wahnsinnig gut kann. Ja? Also dieses Herunterbrechen auf relevante Inhalte. Ich glaube aber auch, und davon bin ich auch überzeugt, dass auch gerade etwas im Recruiting, aber das betrifft viele unternehmerischen Entscheidungen, dass die am Ende noch beim Menschen liegen sollten. Aber auch da muss man sagen, davon sind wir auch noch total weit weg, ja, dass da irgendwie wir jetzt in einem vollautonomen Recruiting-Prozess sind. Ich habe dazu tatsächlich, gerade ein Papier geschrieben. Und da sind wir, vielleicht um das noch kurz auszuführen, dann ist die Antwort auch wirklich wahnsinnig lange. Aber
das ist gar kein Problem.
Wir haben dazu ein Papier veröffentlicht, das nannten wir die 4 Levels AI im Recruiting. Das ist gewissermaßen so eine Hommage an die 5 Levels AI im autonomen Fahren. Die sind schon relativ populär. Und da geht es von Level 1, keiner Anwendung von KI im Recruiting, bis Level 4, also bei uns in unserem Modell, zu vollständig autonomen Fahrens, nicht autonomen Fahrens, autonomen Recruitings, ja, in unserem Fall. Und da unterscheiden wir zwischen verschiedenen Spektren. Es soll aber insbesondere zeigen, dass dieser Schritt 4, also in dem quasi von dem Hiring-Plan bis zum Onboarding-Tag alles autonom abgedeckt wäre, noch ein Riesenweg ist. Also wenn wir das aktuell einordnen, sind wir in der Anwendung irgendwo zwischen Level 0 und 1. Und gerade das Entscheidungsspektrum, also in dem man da denkt, wann entscheidet denn die KI irgendetwas, ist damit wahnsinnig weit weg, ja, und auch so weit weg, dass ich noch nicht mal in Jahren theoretisch sagen kann, wann das dann irgendwie passiert. Also man kann natürlich Annahmen treffen, aber ich will damit nur sagen, wir sind sehr, sehr weit von diesem Stadium entfernt, in dem, und ich spreche jetzt hier über den Recruiting-Markt, ja, das ist auch nochmal wichtig, indem wir im Recruiting einen vollautonomen Prozess haben. Und die Frage ist auch, selbst für mich als wirklich sehr positiv gestimmte Person damit, ob das überhaupt wünschenswert wäre und ob wir das überhaupt irgendwann mal erreichen sollten.
Ja, das heißt, die Rolle des Menschen in diesem konkreten Beispiel ist es ja zu sagen, ich nutze es als Unterstützung, um mir eine Auswahlmöglichkeit zu geben, und auf diesen Auswahlmöglichkeiten, mit den Zielen, die ich mir vorgenommen habe, treffe ich die Entscheidung aufgrund der Auswahlmöglichkeiten, die mir gegeben werden. Und interessanterweise ist es ja so, je besser diese KI trainiert ist und je mehr es auch genutzt wird, desto eher werden die Auswahlmöglichkeiten ja wahrscheinlich auch breiter. Also desto eher sagt man, okay, da ist jemand, der passt perfekt vom Lebenslauf, ist jemand, der passt perfekt von den Soft Skills, und da ist jemand, der ist irgendwo dazwischen, und da ist der Aspekt gut. Also da ist eine stetige Veränderung, und da ist, genau wie du sagst, auch eine stetige Veränderung zu erwarten. Vielleicht, bevor wir gleich zu den Abschlussfragen kommen, lass uns doch mal, also das macht bei dem Podcast, denke ich, auch einfach Sinn, mal einen Blick werfen auf beispielsweise die Sparkassenfinanzgruppe. Also das sind wahnsinnig viele verschiedene Unternehmen, die auch in den einzelnen Bereichen ganz viele verschiedene, unterschiedliche Anforderungen haben an ihre Mitarbeitenden. Also dieser Riesenkomplex Sparkassenfinanzgruppe, etabliert, groß, sehr divers, sehr unterschiedlich, mit ganz vielen verschiedenen Anforderungen. Und das gilt dann eben auch für die Mitarbeitenden. Also was würdest du da mit Blick auf das Thema KI und Recruiting empfehlen sozusagen?
Also ich kann jetzt natürlich vor allen Dingen auch aus unserer Erfahrung heraus sprechen. Ja? Also wir haben gesehen, dadurch, dass wir ja zum Beispiel mit diesen kulturellen Elementen arbeiten, dass es wahnsinnig viel Sinn ergibt, und wir arbeiten schon tatsächlich mit einigen auch großen Banken zusammen, dass wir eine breite Masse der Belegschaft für unsere Tools benötigen, für unsere Fragen benötigen. Ja, also dass man mit möglichst vielen Menschen diesen Questionnaire durchgeht. Also dass man, es ist ein einfacher Link, der verteilt wird. Denn was dann passiert ist, dass man einen besonders schönen Querschnitt über alle verschiedenen Departments, aber auch vor allen Dingen durch alle verschiedenen Hierarchieebenen, durch alle verschiedenen Standorte bekommt, was ja oftmals bei Banken wahnsinnig relevant ist. Und man darf, glaube ich, nicht unterschätzen, wie unterschiedlich die Persönlichkeiten sind, die in München wohnen, zu denen, die in Berlin wohnen. Ja? Ja. Also auch da gibt es schon Unterschiede.
Im Zweifel sogar von den Menschen, die im Vertrieb arbeiten, genau, und die Menschen, die in IT arbeiten.
Ja, ganz genau. Ja. Ja, das nochmal on top hinzu. Ja, also natürlich, das sind völlig andere Profile. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, dass man von jedem dieser Persönlichkeiten Antworten erhält, um dann wieder in der Lage zu sein, da bin ich wieder bei dieser Individualisierung, genau zu verstehen, wo finde ich denn diese Menschen? Denn man darf nicht unterschätzen, wie unterschiedlich die Profile je Standort, je Hierarchieebene, je Department, je jeglicher Ebene in Unternehmen sind und wie genau man sie verstehen muss, um sie auf den richtigen Kanälen zu erreichen. Deswegen, ich glaube und ich bin da der ganz, ganz festen Überzeugung, dass alles mit diesen kulturellen, persönlichen Elementen startet und das natürlich auch einfach ein wahnsinnig gutes Match für innovative Technologien und den Einsatz innovativer Technologien ist. Und ich glaube, das kann man natürlich auch alleine machen. Man kann alleine auch Analysen in einem Unternehmen machen. Ich glaube, es geht vor allen Dingen darum, dass man genau versteht, welche Persönlichkeit suche ich. Und da muss man sich auch ein bisschen, ich glaube, verändern. Ja, weil ich glaube, viele waren immer noch so unterwegs, dass man sagt, okay, ich suche einen neuen Vertriebsleiter und der muss einen Abschluss XY haben. Und im Prinzip ist das ja völlig irrelevant. Ich muss ja viel mehr verstehen, was muss der konkret erreichen, um dann auch zu verstehen, was muss der denn eigentlich können, um genau das zu erreichen. Wie viele Menschen muss der einstellen? Was müssen die für eine Performance hinkriegen? Ja, also welche Persönlichkeit brauche ich, um genau dieses Ziel zu erreichen? Da ist völlig nachgelagert, welchen Uni-Abschluss der hat, außer es gibt da starke Korrelationen. Auch da wieder.
Ja, aber das heißt natürlich auch, dass man sich verändern muss in der Art und Weise, wie man herantritt an den Aufbau seiner Unternehmensstruktur, personell gesehen. Also, dass man sagen muss, ich denke eher vom Ziel her, was muss er erreichen? Nicht, was muss diese Person mitbringen, sondern was muss sie erreichen? Das ist ja schon dann irgendwo auch ein Kulturwandel, weil es führt ja dann dazu, dass man nicht mehr nach denselben Mustern einstellt. Und das wäre ja auch dann der Tipp im Zweifel an größere Unternehmen zu sagen, geht von den Zielen aus, überlegt euch, was ihr wollt und sucht euch dann die Leute danach aus, beziehungsweise lasst die KI euch vorschlagen, welche Menschen es sind.
Oder aber der umgekehrte Ansatz, der natürlich auch wahnsinnig gut funktioniert, ist zu sagen, Mensch, ich mache die Entwicklung der Mitarbeiter bei mir und möchte eigentlich mich nur auf die Themen kulturelle Passung fokussieren. Ja? Es schließt sich nicht zwangsläufig aus. Es sind vielfältige Optionen. Ich meine, man kann beides auch innerhalb eines Unternehmens einsetzen. Und das sind beides völlig legitime Optionen, die allerdings beide relativ anders sind von dem, was man üblicherweise tut.
Ja, ist wahnsinnig interessant, ist auch wahnsinnig tiefgreifend. Und ich glaube auch, du würdest wahrscheinlich, wir haben ja drüber gesprochen, vor 5 Jahren, in 5 Jahren, du würdest wahrscheinlich in einem Jahr schon hier sein und ganz andere Erkenntnisse nochmal wieder mitbringen. Deswegen zum Abschluss so ein bisschen die zwei Fragen. Das eine ist, du hattest gerade gesagt, in diesem Stufenmodell, das finde ich super anschaulich. Ich finde es auch schön, dass ihr das gemacht habt, analog zu diesem autonomen Fahren. Weil ich glaube, das ist total wichtig, dass man KI auch begreift in seinen einzelnen Unterbereichen. Also der Fortschritt in der Musikwelt ist ein ganz anderer als im Recruiting, als im autonomen Fahren. Wenn man es jetzt aber mal so generell sieht, und wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass da offensichtlich gerade eine Veränderung in der Wahrnehmung stattfindet. Wenn wir es von 1 bis 4 sehen, wo stehen wir deiner Meinung nach? Und du hast gesagt, du bist komplette Optimistin, aber wie stehst du zu der aktuellen Wahrnehmung? Also ich meine, ich glaube, wir brauchen nicht mehr auf dieser Ebene uns unterhalten, Chance oder Gefährdung, weil ich glaube, es ist viel dazu gesagt worden, dass es davon abhängt, wie man die KI integriert so in seinen Arbeitsbereich oder in die Welt. Aber wie stehst du dazu? Wo stehen wir zwischen 1 und 4?
Also es lässt sich tatsächlich nicht insgesamt sagen, weil eine Automotive-Industrie oder eine Fintech-Industrie ist ja so viel, als ein Gruß an die Banken, ja, die machen ja einen super Job. Also ich glaube, wir haben da Anwendungsquoten in Fintech-Branchen bis hin zu 60-70%, ja, Aktien, die gehandelt werden, ja, teilweise schon mit diesen Robo-Advisors völlig autonom, kann man sagen, ja, also und das dann jetzt mit einem Recruiting zu vergleichen, bei aller Liebe, das wird man nicht schaffen und man sieht natürlich auch, und das muss man schon auch nochmal berücksichtigen, Unterschiede regional, ne, also was bedeutet jetzt auch für uns in Deutschland, in Europa, was bedeutet das in der Anwendung in den USA. Wir sehen zum Beispiel in China wahnsinnig starke Anwendungsquoten. Darin ist China wahnsinnig gut, schnell zu monetarisieren, weil auch das, ich will jetzt nicht sagen, China ist irgendwie hier unser Beispiel oder unser Vorbild, an dem wir uns orientieren sollten, aber es gibt eine Sache, die dort gut läuft, nämlich, dass man schnell in die Anwendung von KI-Systemen kommt, damit dann natürlich trainiert, besser wird, schnell monetarisieren kann und dann auch wieder finanzielle Ressourcen hat, die in Grundlagenforschung gesteckt werden. Und das ist ja das, was wir ganz dringend brauchen, Ressourcen für Grundlagenforschung, um auch unsere eigenen Modelle nach unseren eigenen europäischen Wertvorstellungen zu entwickeln, die wir ja so dringend brauchen, gerade in Bereichen wie im Recruiting ist es ja total wichtig, dass wir unsere eigenen Modelle haben, ja, unsere eigenen Elemente. Und deswegen ist es sehr, sehr schwierig, das zu sagen. Ich glaube, im Recruiting habe ich es deutlich gesagt, wir stehen da noch komplett am Anfang. Sowas wie die Fintech-Branche ist deutlich weiter. ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig zu sagen, wo wir genau über unterm Strich stehen. Ich glaube, was man jetzt vielleicht auch für uns in Deutschland und in Europa sagen kann, und das finde ich zuweilen schon schade, muss ich zugeben, ist, dass wir uns natürlich jetzt sehr durch Regulatorik einschränken lassen, vor allen Dingen auch unsere Gedanken davon sehr dominieren lassen. Ich finde das jetzt eigentlich schön, dass wir fast gar nicht darüber gesprochen haben und ich habe ich das Thema jetzt sogar anspreche, ja, aber ich meine, ich kenne das natürlich gut. Ja, ich meine, das ist auch ein wahnsinnig wichtiges Thema, mit dem wir uns natürlich auch, ich bin jetzt seit letzter Woche auch im Vorstand vom KI-Bundesverband und wir sprechen natürlich, es geht natürlich auch ganz viel um diese Regulatorik-Themen, denn es ist ja so, Regulatorik per se ist ja nicht schlecht. Im Gegenteil, jeder seriöse KI-Entwickler findet Regulatorik gut, weil man will sich ja auch differenzieren und seriös sein und das gut machen. Das Problem ist nur das eine, dass es im Prinzip Basistechnologien reguliert wurden, ja, nicht anwendungsbezogen. Da gab es nur noch mal eine Abstufung. Das bedeutet, dass wir, wenn man sich das vorstellt, man sagt, okay, mit dem Computer kann man Erpresserbriefe schreiben. Dafür reguliere ich auch den Taschenrechner. Ja, so ungefähr hat der AI Act jetzt reagiert. Das andere ist aber auch, dass natürlich nicht nur die Entwickler reguliert werden. Das ist für uns gar kein Problem, ja. Also wir das Reporten, Transparenzrichtlinien und so, das macht man eh Teil von guter Engineering-Arbeit. Aber sondern auch die Anwender. Und da muss man jetzt schauen, dass man in eine ganz, ganz schnelle Umsetzung kommt, dieses AI-Act, damit jeder, auch der kleinste Mittelständler, die kleinste Bank, egal wer, jederzeit KI-Systeme anwenden kann, wenn sie Lust darauf haben. Wir dürfen nicht die Personen hemmen oder die Unternehmen hemmen, die da Lust drauf haben und am Ende dann aber Angst vor Bestrafung durch Regulatorik haben. Und das ist das, was wir jetzt hinkriegen müssen. Und daran arbeiten wir natürlich auch alle mit Hochdruck, damit man da eine gute Setting hat, um da jetzt auch niemanden am Anwenden zu behindern.
Das ist ein interessanter Punkt. Ich wollte natürlich nicht wirklich eine Zahl zwischen 1 und 4 haben, aber genau das ist ja sozusagen, das höre ich als Tipp da ein bisschen raus. Und das ist, glaube ich, gerade für Deutschland ja ein sehr entscheidender Punkt. Also es ist schön und gut, wenn ein Unternehmen oder ein Tool präsentiert wird, was bei einer Keynote zeigt, guck mal, wir können mit KI ein perfektes Bild generieren. Ja, aber ich muss es ja anwenden können. Was bringt das einem Unternehmen? Und im besten Fall, und da sind wir ja wieder bei einem Unternehmen oder einem Finanzinstitut, wie zum Beispiel einer Sparkasse oder der Finanzinformatik, versucht man es mit eigenen Tools, entwickelt Dinge, geht voran und entwickelt dann mit dem, was man schnell möglichst schnell angewendet hat, wieder in die Weiterentwicklung des eigenen Tools oder der Tools, die es gibt. Und das finde ich faszinierend, weil ich glaube, das ist auch ein bisschen das, wovon die Wahrnehmung von KI erlebt. Also, dass wir sehen, da ist ein Video rausgekommen mit KI. Ja, schön und gut, das hat halt auch ein Jahr gedauert, das zu entwickeln. Und bis das wirklich in die Massenanwendung kommt, dauert es nochmal sehr, sehr lange. Also, da müssen die Unternehmen ja im Zweifel auch selbst gucken, wie sie das am besten integrieren. Die letzte Frage, die immer in diesem Podcast kommt, ist, was machst du noch analog? Wo hat für dich Digitalität, spielt Digitalität keine Rolle in deinem Leben? Was ist für dich unverhandelbar analog?
Tatsächlich, und ich glaube, darüber freut sich auch sowohl meine Familie als auch meine Freunde. Ich hoffe das zumindest. Also ich schreibe noch sehr, sehr gerne Briefe mit der Hand. Ich habe auch immer so Karten und ich schreibe sehr, sehr gerne zu Geburtstagen, an Weihnachten schreibe ich Briefe und hoffe sehr, dass sich da auch jemand drüber freut.
An der Stelle einen lieben Gruß an Professor Dr. Gerke, der, den wir, glaube ich, vor 4 Folgen hatten, der, glaube ich, der Erste war, der Briefe sagte, du bist die Zweite, die sagt Briefe.
Vielleicht können wir da eine Brieffreundschaft etablieren.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, absolut. Annika, es war faszinierend. Ich finde es einen unfassbar spannenden Bereich und du hast 1-2 Punkte wirklich genannt, die mich echt zum Nachdenken angeregt haben. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und ganz viel Erfolg. Allem weiter.
Danke dir, dass ich da sein durfte.
Und das war die 3. Folge unserer Jubiläumstrilogie, die wir anlässlich unseres 5-jährigen Bestehens von Alles Digital aufgenommen haben. Es ging also um Veränderung. Und mit vielen weiteren spannenden Themen werden wir uns wohl auch die nächsten 5 Jahre beschäftigen. Wir freuen uns, wenn Sie dann dabei sind. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch und verpassen Sie keine weitere Folge. Auch wenn wir in Zukunft unser Jubiläum nicht mehr feiern. Mein Name ist Jonas Ross, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.